Handfest in der Ehe. Das ist das heutige Thema. Und ich möchte jetzt schon die Verwitweten, die nicht Verheirateten, die Singles und die Jungen einfach bitten, dass sie nicht gleich abschalten, sondern das Thema hat auch was mit euch zu tun. Und ich möchte die Verse aus Epheser 5, 21 bis 26 lesen. Und dort steht Folgendes. Da schreibt Paulus: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, soll die Ehefrau euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und jetzt kommt's. Und die Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Ich finde es ein Vorrecht, über dieses Thema zu predigen. Ehe ist ja so ein wunderschönes Thema. Hollywood geht ja auf dieses Thema ein. Es ist ein Thema, das Menschen bewegt. Die Liebe, das Feuer, die Gefühle ist aber auch ein heikles Thema. Weil die Institution Ehe steht ja unter einer Zerreißprobe in der heutigen Zeit. Und wir Menschen leben ja in einer Zeit, wo Menschen vieles tun, um in Sachen Fitness zur Bestform aufzulaufen. Seit ungefähr 10 oder 15 Jahren, ich weiß nicht mal genau das Datum, wissen wir, dass am Sonntagmorgen mehr Leute im Fitnesscenter sind wie in katholischen Gottesdiensten. Aber noch viel mehr wie in seine körperliche Fitness. Wenn du zur Predigt zuhörst, dann helfe ich auch, in die Ehe zu investieren. Und wenn du jetzt als Single dieser Predigt zuhörst, dann hänge jetzt bitte einfach nicht ab. Wir alle können mehr lernen über Männer und Frauen und den Umgang miteinander ganz allgemein. Sei es privat, im Beruf. Vielleicht sucht aber auch jemand bei dir Rat. Wie sieht es denn aus mit der christlichen Ehe? Da wäre es ja gut, wenn du als Christ auch eine Antwort darauf hättest. Was sagt die Bibel darüber? Und wer verheiratet ist oder noch heiraten wird, tut sich etwas Gutes, einen Refresher zu diesem Thema zu hören und auch Dinge dann umzusetzen. Mal so hin. Die Einleitung. Und was mir aber wichtig ist in dieser Bibelstelle von Epheser 5, 21 bis 26, ist, dass wir diesen Text auch nicht im Kontext verstehen und wissen, in welchem Kontext steht dieser Bibelvers. Denn bevor dieses Thema anfängt, schreibt Paulus noch ganz etwas Elementarisches. Und das hat primär nichts mit der Ehe zu tun, sondern das Wichtigste steht in 5, Vers 18. Und da steht, wenn man noch richtig drückt: Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das steht in der Bibel, bevor Paulus die Verse schreibt über die Ehe. Jetzt kann man natürlich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn Ehe gelingen soll, ist dies eine wichtige Voraussetzung, die Menschen erleben sollen. Warum? Denn wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann passieren mehrere Dinge. Erstens, wir schauen in erster Linie nicht auf unseren Ehepartner, dass er meine wichtigsten Bedürfnisse stillt, sondern wir sind bereits erfüllt von Gott und mit Gott. Natürlich gibt es menschliche Bedürfnisse, die wir alle brauchen. Die bleiben natürlich bestehen. Aber im Inneren schauen wir nicht auf unseren Ehepartner und machen ihn verantwortlich, dass ich oder du zufrieden und glücklich bist. Denn wir sind dies schon in Gott. Deshalb dieser Vers, der uns allen gilt, aber auch uns Eheleuten. Und wenn wir das gefüllt sind mit Heiligem Geist, dann wissen wir auch, wir können besser geben. Unsere Bedürfnisse sind durch Gott gestillt und wir können aus dem Vollen geben, nämlich Geduld, Vergebung, Liebe, Verständnis und so weiter. Und das ist ein großer Schlüssel. Und ich glaube, der Heilige Geist hilft uns auch in unseren Beziehungen, wenn wir den Partner nicht verstehen. Kann ich nochmal anklopfen? Herr Jesus, wie kann ich das jetzt regeln? Wie kann ich da durchkommen? Und lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, das ist eine ganz wichtige Aussage auch dieser Predigt, und die gilt den Verheirateten, den Verwitweten, den Singles, die noch heiraten möchten, den Kindern, den Jugendlichen, den Greisen, allen. Das ist auch ein Teil meiner Botschaft heute Morgen. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen, dann kommt man natürlich auch besser durchs Leben. Und dann habe ich ja gelesen, und da wird vielleicht der eine oder andere stutzen, da ging es ja um Unterordnung. Und wir haben da ein großartiges Beispiel, auch aus der Bibel. Habt ihr gewusst, dass sogar Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, obwohl sie in absoluter Einheit miteinander leben und doch auch in Unterordnung zueinander leben? Der Heilige Geist hat sich Jesus untergeordnet und gibt ihm die Ehre. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet und gibt dem Vater die Ehre. Das ist absolut kein Problem, weil das ist eine Ordnung und es ist eine göttliche Ordnung. Und mir gefällt dieses Wort Unterordnung besser, wenn man es mit Bindestrich schreibt. Unter Bindestrich Ordnung. Du und ich, wir leben alle unter einer Ordnung. Sonst wärst du heute Morgen nicht da. Wie sieht es denn in der christlichen Ehe aus? Vielleicht ein Leitsatz am Anfang für die Frauen, ihr Männer kommen da auch noch dran. Wie würde ich Jesus begegnen? Und was mir wichtig ist, auch zu den Versen, die ich vorhin gelesen habe, was Paulus in den Versen 21 bis 26, vielmehr bis 32 ausführt, ist keine Beschreibung der Stellung der Frau in der Gemeinde. In Bezug auf den Glauben gibt es keine Unterscheidung zwischen männlich und weiblich oder Frau und Mann. Das könnt ihr nachlesen in Galater 3,28. Aber im Hinblick auf die christliche Ehe gibt es schon eine Ordnung zwischen Mann und Frau. Und hier steht ja, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit löst diese Aussage von Paulus ja fast einen Aufschrei aus. Aber wir wollen tiefer in diesen Text hineingehen und schauen, was bedeutet es eigentlich? Mit ein paar kurzen, aber vielleicht für die Ehefrauen nicht so gut erträglichen Sätzen fordert Paulus die Unterordnung unter den Ehemann. Und wer jetzt meint, hier gibt es ein weiteres trauriges Kapitel in der Geschichte der Diskriminierung der Frau, was Paulus hier geschrieben hatte, ehrt. Die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau wird hier 1:1 mit der Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde gleichgesetzt. Und es bedeutet nicht, dass eine Frau minderwertig ist, dass sie zweitklassig wäre oder ihre Anliegen unbedeutend wären. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gott Mann und Frau im Bilde Gottes geschaffen hat. Sie sind absolut gleichwertig, aber sie sind andersartig. Und diese Unterordnung muss ja gar nichts Bedrohliches sein, wie wir das auch in der Dreieinigkeit sehen, wie im Beispiel vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Denn im Text steht, die Ehefrauen sollen sich unterordnen wie dem Herrn. Was bedeutet es? Was heißt es? Garantiert nicht, dass der Mann aufsteht und sagt, liebe Heike, du musst dich mir unterordnen. Ich könnte es ja mal probieren. Aber es heißt nicht. Wie unterordnen wir uns denn Jesus? Hat Jesus zu dir gesagt, Boas, du musst dich mir unterordnen? Hat er nicht gemacht, oder? Sondern wir unterordnen uns Jesus, weil wir seine Liebe entdeckt haben, weil wir seine Erlösung entdeckt haben, weil wir seinen Heilsplan entdeckt haben. Deshalb unterordnen wir uns ihm freiwillig. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die wir treffen. Und der Grund, warum wir das tun, ist vielleicht nicht ganz uneigennützig. Wir wissen, dass es Jesus gut mit uns meint. Und das sind genau die Gründe, warum sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen können, weil sie wissen, dass sie das nicht tun müssen, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung. Der Grund, warum sie es machen, weil sie wissen, dass ihr Ehepartner es gut mit ihnen meint. Ja, die Frau soll und darf ihn ehren. Die Frau darf auch reden in der Ehe, gar keine Frage. Die soll sie sogar. Entschuldigt, liebe Schwestern, ich hoffe, dass ihr mich nachher auch noch liebt. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass sie aufhören soll zu nörgeln. Auch hier im Bibelvers dazu. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Und eine weise Frau wird diese Unterordnung lernen und auch die richtigen Worte finden, dass sich der Ehepartner nicht angegriffen fühlt. Die Bibel sagt ja, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen sollen. Ein paar Beispiele dazu. Wenn die Frau zu ihrem Ehemann sagt, ich liebe es zu sehen, wie deine Muskeln spielen, wenn du den Müll hinunterträgst. Natürlich darf sie nicht auch übertreiben. Vielleicht hat er gar nicht mehr so viele Muskeln, weil er nicht ins Fitnessstudio geht, aber zumindest im Ansatz hat jeder ja hier Muskeln. Aber es geht noch weiter. Oder dass sie ihrem Mann sagt, ich finde es großartig, wie du unsere Tochter getröstet hast. Oder ich finde es großartig, wie du da unserem Sohn geholfen hast und ihm Mut gemacht hast, weil du ähnliche Situationen erlebt hast. So können Frauen ihre Männer ermutigen. Ihr Ehemänner, braucht ihr Ermutigung von euren Frauen? Eine Frau darf sich und kann sich hinter ihren Mann stellen, kann ihn aufbauen und ihm zeigen, dass sie an ihn glaubt und ihn auch respektiert. Auch wenn es mit den Kindern zu einer Situation kommt, die sie anders bewertet wie er oder es anders handhaben würde, kann sie sich trotzdem hinter ihn stellen und die Dinge nachher besprechen unter vier Augen. So verstärkt man das gute Mann und lässt ihn auch in seiner Rolle als Haupt, wie es die Bibel sagt, auch einnehmen. Liebe Frauen, liebe Ehefrauen, wir leben in Tagen, wo Frauen um ihre Rechte kämpfen. Und ich glaube nicht nur um Gleichberechtigung, sondern auch um Gleichwertigkeit. Und das hat ja alles seine Berechtigung. Aber ich möchte auch mit dieser Predigt und mit der Botschaft euch zurufen, noch viel mehr darum zu kämpfen, Gottes Wort zu verstehen und den Platz einzunehmen, den Gott den Frauen auch zeigt. So, und jetzt, liebe Ehemänner, jetzt dürft ihr euch warm anziehen. Leitsatz für euch. Wie würde Jesus handeln? Ein Mann soll seine Frau lieben. Also das hoffe ich doch. Also fairerweise wendet sich ja die Bibel nicht nur an die Frauen, sondern auch an die Männer. Damit Ehe gelingen kann, dass sie zur Bestform auflaufen kann, ist es wichtig, dass auch die Männer ihren Teil dazu beitragen. Der Epheserbrief schreibt ja in dieser Passage, dass die Ehemänner ihre Frauen mit derselben Liebe lieben sollen, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Den Satz muss man erst mal sich setzen lassen. Und der Mann, der sich auf diese Weise bemüht, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, für so eine Frau wird es einfach sein, sich ihrem Mann unterzuordnen. Weil sie weiß, er meint es gut mit mir, er liebt mich. Und vielleicht hast du dir noch nie die Frage gestellt, wie hat Christus denn die Gemeinde geliebt? Dann wäre es heute nach der Predigt mal gut, darüber nachzudenken. Ich denke, die wenigsten von uns, sonst wäre die nicht mehr verheiratet, haben ihr Leben lassen müssen für ihre Frau. Oder? Aber so liebt Christus uns, die Gemeinde. Aber ich glaube, in so Kleinigkeiten im Alltag können wir, wird es ja geprüft. So die kleinen Dinge. Was im ersten Moment ja wie eine schwere Bürde für eine Frau aussieht, entpuppt sich ja als anspruchsvoller Anforderungskatalog auch für uns Männer. Welcher Mann kann das schon sagen, so mit seiner Frau umzugehen, wie Christus die Gemeinde liebt? Jesus Christus hat seine Gemeinde mehr geliebt als sein eigenes Leben. Und wenn man sich das so vor Augen führt, was das für einen Ehemann bedeutet, innerhalb der Ehe mit der gleichen Liebe wie Christus zu lieben, wird einem klar, da brauchen wir Gottes Hilfe. Und es ist eine immense Befreiung für euch Ehefrauen, weil Jesus hat immer die Gedanken zum Besten für uns Menschen. Ehemänner, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo ihr frisch verliebt wart und eure jetzige Ehefrau hat es noch gar nicht so richtig gewusst. Was macht man da nicht alles? Man schreibt Liebesbriefe, Zu meiner Zeit gab es noch keine SMS, aber das macht man heute. Eine WhatsApp, schickt Fotos, bemüht sich, schickt ermutigende Worte, lehnt sogar lange Reisen auf sich. Da investiert man alles, um jemanden zu gewinnen. Und das ist ja auch richtig so. Nur das Problem ist, dass viele nach der Hochzeit damit aufhören. Und da können wir von Jesus lernen. Er hat sich immer wieder gefragt, was dient und hilft den Menschen? Und du kannst dich doch als Ehemann fragen, woran freut sich meine Frau? Und zu diesem Thema gibt es ein hilfreiches Buch von Gary Chapman, Die 5 Sprachen der Liebe. Also wenn du denkst, deine Ehefrau mag Blumen, aber ihre Liebessprache ist, dass du Zeit mit ihr verbringst, dann solltest du deine Strategie vielleicht ein bisschen ändern. Also jeder von uns hat eine Liebessprache. Und zwischen meiner Frau und mir sind die different. Ich bin ja der Geschenkle-Fritzli, also ich mag Geschenke, da macht man mir eine Freude. Und sie mag es, wenn ich ihr zuhöre, wenn ich Zeit für sie habe, nicht immer beschäftigt bin. Das ist ihre Liebessprache. Und so kannst du herausfinden, wenn nicht, kauf dir das Buch von Gary Chapman, Die 5 Liebessprachen der Liebe, hervorragendes Buch. Frag dich doch, was hilft deiner Frau? Was bringt sie weiter? Wir wissen, Jesus hat seine Versprechen immer gehalten. Und ich glaube, niemand von uns Männern kann mal sagen, dass er nie gelogen hat oder immer offen im Umgang und transparent mit seiner Frau war. Aber ich glaube, in diesem Bereich dürfen wir Männer wachsen. Auch hier ein paar Beispiele. Wenn wir zum Beispiel als Ehemänner sagen, ich rufe dich an, Schatz, dann mach's bitte. Also nicht, dass du sagst, ja, ich habe es vergessen, ich rufe dich in 3 Jahren an oder so. Oder wenn wir sagen, wir haben die Rechnung bezahlt, dann ist es wichtig, dass wir die Rechnung auch bezahlen. Und wenn wir sagen, auf dem Nachhauseweg mache ich die Einkäufe, dann solltest du die Einkäufe auch gemacht haben und nicht vergessen haben. Warum ist das so? Weil die Frau ein Bedürfnis nach Sicherheit hat. Es schafft in ihr Vertrauen, wenn sie weiß, dass sie sich auf dich verlassen kann. Und es hilft ihr, sich ihrem Mann ganz zu vertrauen und ihn von ganzem Herzen zu lieben und ihn auch zu unterordnen. Die Frage ist nun, wie mache ich das? Gehen wir zu Jesus und lernen von ihm. Wenn der Leitsatz wäre, wie würde Jesus handeln, muss ich mich an Jesus orientieren. Wer von euch Männern hat schon mal die Evangelien gelesen? Darf man mal die Hände sehen? Stichkontrolle. Nee, Quatsch. Also ein Tipp von mir, wenn ihr nächstes Mal die Evangelien liest, dann fragt euch, was ihr von Jesus lernen könnt im Umgang mit euren Ehefrauen. Also nicht nur mit euren Mitmenschen in eurer Familie, sondern was kann ich von Jesus lernen, wie ich mit meiner Ehefrau umgehen kann. Und ich habe so das Gefühl, nee, nicht das Gefühl, so fahre ich ja rückwärts. Ich glaube, das wäre wichtig, wenn wir das tun würden. Die, wo die Predigten gehört haben von der Bundeskonferenz, wissen, wie ich es meine. Was ja auch immer, und das ist jetzt so mein zweiter Punkt, was ja auch immer so ein Konfliktpunkt ist in Ehen, also wir haben es gehört, die Frauen dürfen ihre Männer ehren und wir Männer dürfen unsere Frauen lieben. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber die Frage ist auch, wie gehen wir denn innerhalb von unserer Ehe mit unseren Konflikten um? Und manche Konflikte entstehen ja, weil wir falsch über die Ehe denken. Wenn ich jetzt fragen würde, habt ihr auch mal einen Konflikt in eurer Ehe gehabt? Wenn ihr nicht gerade erst 2 Tage verheiratet seid, werdet ihr mir alle das bejahen können, ja, wir hatten auch schon Konflikte. Und ihr dürft glauben, auch die Heike und ich hatten schon miteinander Konflikte. Und ich kenne auch keine Ehe, wo dem nicht so wäre. Die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Wie entsteht überhaupt ein Konflikt? Konflikte entstehen immer dann, wenn wir falsch über die Ehe denken. Die einen denken, Ehe, das muss perfekt sein. Gerade die Perfektionisten unter uns. die denken, meine Ehe muss perfekt sein. Darf ich euch was verraten? Ich kenne keine perfekte Ehe. Sondern die Ehe sind doch zwei Menschen, die mit ihren Fehlern, mit ihrer Art, wie sie sind, ihrem Profil, ihren Gaben, ihren Einschränkungen und auch mit ihren Befähigungen zusammenleben. Und eine gute Ehe zu führen bedeutet ja nicht, dass alles perfekt ist, sondern es heißt, zwei Menschen investieren ein Leben lang Liebe, Vertrauen, Geduld, Gebet und Vergebung. In das dürfen wir uns investieren. Ein anderer Konflikt kann entstehen, weil wir denken, die anderen Ehen sind perfekt. Dann vergleicht man sich. Wenn mein Mann so wäre wie der oder wenn meine Frau so wäre wie die. Aber wisst ihr, ob deren Ehe perfekt ist? Wissen wir doch nicht. Wir können es nur von außen angucken. Bitte, sowas für uns als Menschen generell gilt, wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, gilt auch in der Ehe. Jede Ehe ist einzigartig und das ist gut so, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Also vergleichen wir unsere Ehe nicht mit anderen. Konzentrieren wir uns doch auf unsere eigene Ehe, dann kann diese gut gehen. Jetzt habe ich noch ein Thema, wo man in der Gemeinde nicht so gerne anspricht, aber die Bibel sagt auch darüber was und deshalb getraue ich mich heute Morgen. Und weil ich nicht den Eindruck hatte, dass ich es nicht machen sollte. Viele Menschen denken, auch der Sex muss perfekt sein. Was ist das überhaupt? Perfekter Sex ist doch, dass sich zwei Menschen in Liebe aufeinander einlassen und auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Und vor allem auch lernen, darüber zu sprechen. Das ist kein Tabuthema in der Ehe. Und wenn Menschen lernen, auf liebevolle Weise und auf liebevolle Art miteinander über diese Dinge zu sprechen, dann werden sie ohne Zweifel auch besseren Sex haben. Aber denken wir daran, Sex ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Aber für was wir sind für Sex in der Ehe, aber nur dort. Es gibt viel mehr andere Dinge, die in der Ehe auch wichtig sind. Jetzt seid ihr so schweigsam. Nächster Punkt. Und in der Ehe lernen wir auch, unsere Beziehungen ein Leben lang zu führen. Trotz Konflikt muss ich doch lernen, unsere Ehe ein Leben lang zu führen. Das machen wir beim Eheversprechen. In guten wie in schlechten Tagen wollen wir treu zu unserem Ehepartner sein. Und ein wichtiger Teil ist doch, geschieht ja im Dialog. Ich möchte da drei Punkte aufführen, wie man einen guten Dialog führen kann. Ist es eine Sache wert, darüber zu sprechen? Habt ihr auch schon gemerkt, dass man sich manchmal an Kleinigkeiten aufreiben kann? Und dann ist doch die Frage, ist es überhaupt wert, darüber zu sprechen? Muss ich darüber diskutieren? In Sprüche 17, Vers 9 steht, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das gilt doch auch für die Eheleute. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Das gilt natürlich für die Ehe, es gilt aber auch für die Gemeinde. Halten wir uns doch nicht immer an den Fehlern auf, sondern an dem Guten und streiten wir nicht über Kleinigkeiten. Und was auch wichtig ist, wann will ich darüber reden? Wann ist der beste Zeitpunkt? Ich kann euch verraten, in der Anfang, Mitte, ich war ein Spezialist, das Richtige am falschen Zeitpunkt zu sagen. Und ich habe mich hinterher immer gedacht, Mann, wie kann man nur so behämmert sein? Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Gerade auch Stefan wird darüber predigen, über Familie, aber gerade in der Familie ist es richtig, auch mit den Kindern den richtigen Zeitpunkt zu entdecken, wenn man was miteinander bespricht und nicht, wenn der Sohn von der Schule heimkommt und wo ganz anders ist. Also wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Und der dritte Punkt, oder da gibt es auch noch einen Bibelvers, der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet. Der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Aber das bedeutet nicht für uns Männer, dass das bedeutet Schweigen der Lämmer. Also nicht, dass ihr so gottesfürchtig seid, dass ihr nicht mehr mit euren Frauen redet. Das ist hier nicht damit gemeint. Sondern, dass er denkt, bevor er was sagt. Und das ist für Menschen schwer, die das Herz auf der Zunge haben. Kennt ihr solche Leute auch? Also die reden raus und dann hinterher überlegen sie, was sie gesagt haben. Aber bitte vermeidet es in der Ehe ein Stück weit. Und als dritter Punkt, überleg dir auch, wie du etwas sagen kannst. Sag's mit Liebe. Ihr wisst, Worte können verletzen. Wissen wir alle. Oder man kann die Wahrheit in Liebe sagen. Und der andere kann es auch annehmen. Und vielleicht eine gute Möglichkeit ist, formulier es doch so, wie es dich selber ansprechen würde oder wie du es haben wolltest, wenn dich dein Ehepartner anspricht. Und der Nummer eins, ein Hauptfaktor für ihn, die irgendwo in Schieflage geraten sind, ist, dass im Dialog miteinander etwas zerbrochen ist. Und das möchte Gott heute Morgen heilen. Lernt miteinander zu sprechen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und bitte, wenn ihr redet, redet bitte nicht nur über eure Probleme, sondern redet über eure Wünsche, eure Träume, eure Ziele, die ihr habt. Redet über Sex. Redet über Dinge, die ihr mit Gott zusammen erleben wollt. Redet über solche Dinge. Warum? Reden bringt Nähe. Nähe bringt auch Verständnis. Da versteht man seinen Ehepartner. Man hört zu und kann nachfragen, wie man es verstehen kann. Kann ich nur empfehlen. Und Nähe bringt Intimität. Deshalb reden wir auch mit Gott. Also das Reden, das Gebet uns näher mit Gott bringt. Aber genauso sollen wir es in der Ehe tun. Und das suchen wir doch letztlich alle. Egal ob Mann oder Frau. Und Ehe kann nur dann gelingen, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn wir uns in Demut auch eingestehen, dass wir Gott brauchen und die Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes auch in unserer Ehe. Dass wir zugeben, wir packen es nicht her. Ich brauche da deine Hilfe. Und ich glaube, Heike, darf ich so sagen, wenn Gott eine Gnade geschenkt hat, dann wäre es auch nicht so gut gelaufen. Das ist einfach so. Und ich kann sicher viele von euch fragen, wir brauchen Gottes Hilfe. Und in der Abhängigkeit lebe ich echt gern. Weil Jesus ist immer gut drauf und der Heilige Geist auch. Und er versteht mich, aber er versteht auch meine Frau. Und das bringt er dann zusammen im Gebet oder durchs Reden. Und das möchte ich euch empfehlen. Ich möchte zum Schluss kommen. Schlussgedanken. Eine Frau will geliebt und ein Mann geehrt werden. Wenn wir das mit aus der Botschaft nehmen, dass wir das mitnehmen, was uns Männern gilt, wie würde Jesus handeln und die Frauen, wie würde ich Jesus begegnen? Und so beschreibt der Paulus den optimalen Weg zu einer glücklichen Ehe, zu einer Ehe, die Gott gefällt. Und wer ein praktisches Beispiel dieser Art von Ehe sehen will, kann es in der Liebe zwischen Christus und der Gemeinde entdecken. Und ich finde das großartig. Wer liebt denn seine Frau? Ich glaube, wir alle, oder? Und dieses Bild, dass Christus die Gemeinde liebt, spiegelt das Bild wieder die Liebe zwischen Mann und Frau. Verstehen wir den Gedanken? Glaubt ihr, dass Jesus die Gemeinde liebt? Gegenfrage. Liebt ihr die Gemeinde auch? Okay. Und da möchte ich eigentlich zum Schluss kommen und ich möchte auch beten. Ich möchte Lena bitten, dass sie mich am Piano begleitet. Ich möchte heute Morgen nicht nur predigen über Ehren und Lieben, sondern wenn ihr das wollt, in der Gemeinde ist alles freiwillig. Also wenn ihr das möchtet, dürfen die Ehepaare sich hier vorne an den Altar stellen. Aber nur wenn ihr das wollt. Könnt ihr das machen? Ich möchte nur gern für eure Ehe, oder wir möchten noch für Ehe beten. Ich komme dann auch runter zu dir, Heike. Aber ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner. Okay, also nicht so viel... Genau, aber nur wenn ihr gesagt. Okay. Also wir können hier den ganzen Raum ausnutzen, rechts und links und. Und dass ich jetzt die sich jetzt nicht benachteiligt fühlen. Ihr dürft euch hinter unser Ehepaare stellen und für uns beten und uns segnen. Können wir das so tun? Und ich würde es dann mit Gebet abschließen. Auch das natürlich freiwillig, okay? Können wir das so machen? Ihr dürft euch hinter uns stellen und für unsere Ehen beten. Und ich würde dann gern den Abschluss machen wollen. Okay, ich bin dabei. Mann und Frau, erschaffen hast. Und ich danke dir, dass du der Bund Ehe ein Bund ist, den du geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir füreinander und miteinander beten dürfen. Danke, dass du die Ehen in der Gemeinde segnest. Auch wo heute nur ein Ehepartner da ist, danke, dass auch diese Ehe gesegnet ist. Und ich danke dir, Jesus, dass die Gemeinde jetzt für uns betet und uns segnet. Ich preise dich dafür. Amen. Und ihr singt, ihr dürft gerne im Chorgebet laut beten und unsere Ehe segnen.